Liebe Schwestern und Brüder, Depression ist eine heimtückische Krankheit, nicht nur weil sie weit verbreitet ist und viele Menschen, manche sehr lange unter ihr leiden, sondern weil man es ja äußerlich nicht sieht. Menschen haben irgendwie das Gefühl, es bricht auf einmal alles in ihnen zusammen, sie haben keine Kraft mehr und die anderen sagen ihnen nur, jetzt streng dich mal an. Ich habe den Verdacht, dass wir heute bei uns so viel Depressionserkrankungen haben, dass Depression eine stellvertretende Krankheit ist. Etwas, was ein Mensch an seinem eigenen Leib als Krankheit erleidet, stellvertretend für eine Kultur und Gesellschaft, die diese Depression erzeugt. Nehmen Sie den Vergleich mit den Strahlenkranken in Tschernobyl und Fukushima, wo Menschen erkranken stellvertretend für eine Gesellschaft, die energiehungrig und technologiegläubig ist. Oder die Verseuchten in den Ölfördergebieten in Nigeria. Stellvertretende Krankheit, dass einzelne Menschen ausleiden müssen, was wir zusammen verursachen. Das stellt Fragen an unsere Kultur, an unsere Gesellschaft, stellt aber auch die Frage an die Menschen, die es ausleiden müssen. Zum Glück kann man manches heute mildern oder besser machen durch Psychopharmaka, durch Psychologie und Psychiatrie. Aber die Erfahrung ist meist, dass die Krankheit etwas ist, mit der ich leben und umgehen können muss. Insofern bleibt die Frage an uns nach den Ursachen, um zu schauen, was könnten wir eigentlich tun, um diese Krankheit zu bekämpfen. Dabei müssen wir uns klar sein, auch wenn die Halbwertszeit dieser Krankheit nicht ganz so groß ist wie die Jahrtausende der Verstrahlung durch den Atommüll, es ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen gehen wird. Woher kommt Heilung? Eine Spur finde ich in dem, was wir heute als Lesung gehört haben aus dem ersten Petrusbrief. Das Stichwort, die Hoffnung, die uns erfüllt. Hoffnung, die erfüllt, damit meint der Petrusbrief Hoffnung angesichts einer Situation von Christen damals, die in der Verfolgung waren, bis hin zur blutigen Verfolgung. Aber eben Hoffnung im Blick auf das, was ihr Leben trägt. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine wesentliche Ursache von depressiv machender Krankheit in unserer Kultur ist, dass uns Hoffnung fehlt. Hoffnung, die trägt und auf die wir zugehen. Weil was wir stattdessen haben, ist die Vorstellung, alles ist machbar, alles ist beherrschbar und vor allem alles ist habbar. Ich muss nur Geld hinlegen, dann bekomme ich es. Das ist doch die Erfahrung, die ich in jedem Supermarkt machen kann und die uns tief prägt, wo wir denken, ich muss nur etwas geben, zahlen, dann bekomme ich. Das ist die Grunderfahrung im Wohlstandskapitalismus. Und dann stoßen wir an die Punkte, wo ich damit nicht weiterkomme, sondern wo es um Beziehung geht, um Tragendes. Und wo ich merke, ich muss investieren in diese Beziehung und warten können und empfangen können. Habe ich eine Hoffnung, die ich nicht mache, technisch beherrschbar, klar, sondern wo ich mich wirklich mit meinem eigenen Leben hineinbegebe in eine Beziehung? Oder bleibe ich bei einer Welt, die sich immer wieder Plakate hinhängt mit Werbung, worauf der Mensch in den perfektesten Körpern zu sehen ist und die Illusion geweckt wird, mit genug Geld kann man auch noch so einen Körper haben. Und die, die es nicht schaffen, die Alten und die Kranken zumal, bleiben halt deprimiert zurück. Was uns nachdenken machen kann, ist doch, Die Situation, in der der erste Petrusbrief geschrieben wurde, ist bei Weitem mehr Anlass zur Depression als für die meisten von uns oder unsere Gesellschaft im Ganzen. Christen werden ausgegrenzt, üble Nachrede, sie werden als Sündenböcke aufgebaut, verhaftet, gefoltert, umgebracht. Und damit sind wir bei etwas, was die Kirche im Erzbistum Hamburg in diesen Wochen besonders beschäftigt, weil wir im Juni feiern dürfen, die Seligsprechung und das dankbare Gedächtnis für die sogenannten vier Lübecker Märtyrer, evangelische und katholische Geistliche, die in Lübeck gemeinsam einen Weg gefunden haben, einzustehen für das Leben gegen die Kultur der Nazis, die nur bestimmtes Leben als lebenswert ansehen wollten und alles andere ausgrenzen und vernichten. Die vier Lübecker hat das 1943 in den Tod geführt. Und einer von ihnen ist Johannes Brassek. Und Sie finden ein Zitat von ihm vorne auf dem Liedblatt und noch ein paar Texte, wenn Sie das Blatt mitnehmen wollen, daheim zum Nachlesen. Brassek ist deswegen für uns ein Schlüssel näher, weil er Hamburger war. Er ist im Grindelviertel geboren worden von einer Dienstmagd, armen Mädchen aus Mecklenburg, das sich hier in Hamburg verdingt hat. Unverheiratet war sie noch, als Johannes geboren wurde. Und der Vater war ein katholischer Arbeiter, zu der Zeit auch arbeitslos. Er hat sie dann geheiratet. Sie haben dann in Hamburg-Barmbek gewohnt. Und das Bemerkenswerte, der Vater war katholisch, aber nicht besonders religiös. Die Mutter ist um des Vaters Willen katholisch geworden und sie hat dem Johannes den Glauben gegeben, der ihm Kraft gegeben hat. Hier an dieser Stelle bei uns im kleinen Michel ist Johannes Brassek 1923 gefirmt worden, am 18. Juni. Der ist Priester geworden und war dann als Kaplan in Lübeck und in seiner Sorge um die Zwangsarbeiter, in seiner Hinwendung zu Menschen, die vom Regime nicht anerkannt wurden, seine Bereitschaft, das Wort klar auszusprechen, vor allem im Blick auf den Kardinal Galen von Münster, dessen Predigten von Hand zu Hand weitergegeben wurde. In der Freundschaft, die entstanden ist zwischen diesen drei katholischen Kaplänen und dem evangelischen Pastor Stellbrink, ist so etwas entstanden wie ein Netzwerk, das Hoffnung hatte in einer Situation, die aussichtslos war. So sind 1942 die vier zusammen verhaftet worden und wiederum bei uns in der Gemeinde, nämlich oben am Holstenwall, wo heute noch das Untersuchungsgefängnis ist, sind sie zusammen hingerichtet worden im November 1943. Von Johannes Brassek und den anderen sind Briefe erhalten geblieben, die sie im Gefängnis schreiben konnten. Es lohnt sich, da mal reinzulesen. Und da findet sich das ganze Bedrückende der Situation, aber ich muss sagen, es fühlt sich nicht depressiv an. Überhaupt nicht. Dabei hätte der doch jeden Grund gehabt. Der hat zwar noch die Möglichkeit gesehen, vielleicht wieder freizukommen, aber hatte ansonsten deutlich den Tod vor Augen. Der Volksgerichtshof, dieses Verfahren war eine Farce. Da war nicht viel zu erwarten. Der Führer hatte schon längst festgelegt, wie das Ergebnis des Prozesses sein sollte. In so einer Situation, gefangen, abgeschnitten, in Zweifel, ist ein Mensch nicht depressiv. Warum können das Menschen? Wie war das bei den Christen damals auch in der ersten Verfolgungszeit? Johannes Brassek durfte ein neues Testament im Gefängnis haben. Kleines Büchlein. Und er hat vorne auf die erste Seite einen kurzen Satz geschrieben. Wer sterben kann, wer will den zwingen? Ich habe ganz vorne aufs Liedblatt diesen Satz geschrieben. Der lohnt. Wer sterben kann, wer will den zwingen? Im Evangelium sagte Jesus, Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Johannes Brassek kannte seinen Gott und hatte daraus die Kraft zu einer Wahrheit, gegen die die ganze Lüge des Volksgerichtshofes und des Naziregimes nichts vermochte. Unbeschreiblich. Wie ist das möglich? Wo ist die Wurzel von einer solchen Freiheit gegenüber dem, was da bedrängen will? Die wollten ihm, die haben ihm die Freiheit doch genommen, ins Gefängnis gesteckt. Es war absehbar, dass sie ihm auch das Leben nehmen würden. Woher die Freiheit, die er dennoch hat? Woher das Leben, das bei ihm dennoch spürbar ist? Wer sterben kann, wer will den zwingen? Brassek hat die Antwort ganz einfach gegeben, zu sagen, meine Freiheit, die habe ich schon längst Gott gegeben. Mein Leben, das habe ich schon längst Gott gegeben. Ihr könnt mir gar nichts mehr nehmen, weil ich es nicht mehr habe. Ich bin wie ein Nackter, der keine Taschen mehr hat und wo einer kommt und sagt, ich will dich ausrauben. Sag mal, bitteschön, ich habe alles schon längst Gott anvertraut. Wer sterben kann, wer will den zwingen? Ich gebe ja zu, es hat was Faszinierendes, wenn man sich mit so einer Figur wie Johannes Brassek beschäftigt, wo man sagt, damals war es irgendwie klar, wo die Guten und wo die Bösen sind. Unser Leben ist so kompliziert und wie schön wäre es doch, eine klare Entscheidungssituation zu haben. Aber das ist eine Versuchung, diese Frage. Denn Johannes Brassek hat sich seine Situation, weiß Gott, weder ausgesucht noch gar gewünscht. Wir sollten dankbar sein, dass nicht zuletzt durch das mutige Zeugnis so viele wir heute eine Gesellschaft haben, die ein ganzes Stück mehr an Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden verwirklicht. Sollten nicht jammern und klagen, dass es komplizierter ist, sondern ich glaube, was uns helfen kann, ist zu schauen, nicht wie war Johannes Brassek in der Situation im Gefängnis, sondern was macht einen Menschen in seinem Leben fähig, dann, wenn es darauf ankommt, Zeugnis zu geben. Er hat sich die Situation nicht ausgesucht und gewünscht. Und wir wissen nicht, welche Situation für unser Leben kommt, ziemlich wahrscheinlich keine solche. Aber was macht uns fähig, frei zu sein? Was würde uns vorbereiten, so wie auch Brassek etwas vorbereitet hat? Nochmal zurückzugehen, ich glaube, die schleichende kulturelle Depression unserer Zeit hat wesentlich damit zu tun, dass wir keine Hoffnung haben, die wir erwarten, sondern nur Produkte, die wir machen. Dass wir keine Beziehungen haben zu dem, der Hoffnung gibt, die nicht verfügbar ist, sondern nur als Geschenk empfangen werden kann. Uns fehlt genau die Hoffnung, die zum Martyrium befähigt. Dabei ist aber entscheidend, für jedes christliche Martyrium und deswegen auch für unsere Haltung, entscheidend ist nicht, dass ich in der Situation, wo es mich bedrängt, sage, ich werde da schon fein rauskommen irgendwie und sei es, dass Gott, wenn ich hier sterbe, mich in den Himmel holt. Das ist Egoismus. Sondern zum christlichen Martyrium gehört wesentlich dazu, dass der Märtyrer Hoffnung hat, auch für seine Mörder. Weil da wird klar, dass es nicht der Widerstand gegen etwas ist, sondern das Martyrium für etwas. Für das Leben, das dir und mir gemeinsam geschenkt ist. Hören wir nochmal rein in den ersten Petrusbrief. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt, aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig. Wenn dieses Aber fehlen würde, wäre es reiner Trotz. Ihr seid die Bösen, ich bin der Gute. Obwohl die Situation bei ihm ja eigentlich so klar war. Aber dieses ehrfürchtig, das weiß darum, dass ich vor Gott auch nicht derjenige bin, der jetzt das Leben macht und erzwingt, sondern dass wir zusammen das Leben nur erhoffen und empfangen können. Hoffnung nicht nur für sich, sondern paradoxerweise auch für den Mörder. Genau das meint der erste Petrusbrief. Wenn die Christen vor heidnische Gerichte gestellt werden, sollen sie nicht herablassen, sondern ehrfürchtig antworten. Welche Zumutung. Aber die Christen wissen, um nochmal den Petrusbrief zu zitieren, Christus ist der Sünden wegen gestorben, er der Gerechte für die Ungerechten, und das umschließt uns alle. Dafür gibt das Martyrium Zeugnis für das Leben, das Gott allen schenkt. Und diese Hoffnung hat ihre Ursache nicht in der eigenen Gerechtigkeit und auch nicht das Ziel in der eigenen Rettung allein. Und das unterscheidet, ganz nebenbei bemerkt, den christlichen Märtyrer fundamental von dem, was in den Zeitungen heutzutage gern auch Märtyrer genannt wird. Von Menschen, die sich selbst und andere in den Tod reißen, statt sich selbst und anderen das Leben schenken zu lassen. Wie können wir diese Hoffnung füreinander und für die Menschen, mit denen wir zusammen sind, leben? Auf unsere Weise sagt er, die depressiv machende Kultur, du bist nichts wert, an diejenigen, die nicht erfolgreich sind, die nicht bezahlen können, die nicht dem Ideal entsprechen. So kein Zufall, dass wir uns anschicken, pränatal diagnostiziert Leben auszusortieren, als lebenswert und unwert, weil es behindert zu sein droht oder früher krank werden könnte. Was ist das für eine Denke, für eine Kultur? All diesen Verwertungsmechanismus, all diesen Denken, wir könnten als Menschen Herren sein über das Leben, Herrenmenschen, sagt der Glaube, nein, unsere Hoffnung ist nicht das, was wir machen, sondern das, was wir empfangen. Unsere Hoffnung ist das Leben, das uns allein Gott geben kann, wenn wir uns dazu bringen, unser Leben ihm anzuvertrauen. Habt den Mut, sagt Petrus, habt den Mut, nicht mitzumachen bei dem immer gleichen Spiel. Nicht auftrumpfen, seid bescheiden und ehrfürchtig. Sucht einfach, was euch in der Beziehung, in der lebendigen Beziehung zu eurem Gott Kraft gibt. Was ihr erhofft von dem Gott, dem wir begegnen dürfen. Denn wer sich diesem Gott anvertraut, wen kann der zwingen? Amen.